Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es einen Pressekodex gibt. Das sind so Regeln, an die wir Journalisten uns halten sollten und an die sich seriöse Journalisten in der Regel auch halten. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir nicht unangemessen sensationell berichten sollen. Oder dass wir Gewalt, Brutalität und Leid nicht unangemessen darstellen sollen. Da geht es um den Schutz von Persönlichkeitsrechten von Menschen, über die wir berichten. Und es gibt Regeln, wie wir über Kriminalität berichten sollen. Da steht unter anderem drin, dass wir über Gewalttaten unabhängig und authentisch berichten sollen. Wir aber nicht zum Werkzeug der Verbrecher werden sollen. Und da steht, dass Interviews mit Tätern während des Tatgeschehens nicht geführt werden sollen. Das ist sehr konkret, diese Ansage. Aber sie steht da aus Gründen. Sie wurde in den Pressekodex reingeschrieben nach dem Geiseldrama von Gladbeck 1988. Weil sich Journalistinnen und Journalisten bei diesem Verbrechen zum Werkzeug der Verbrecher haben machen lassen. Mehr dazu in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi Matthias.
Hi, sei gegrüßt. Bevor es losgeht, habe ich zwei Sachen anzusagen. Wir sind nämlich zweimal unterwegs. Am 20. September im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Dort geht es um den Westfälischen Frieden von 1648. Da könnt ihr gerne uns besuchen. Wir sind live auf der Bühne. Anmeldung unter dlfnova.de. Und dann am 13. Oktober, da sind wir in Nürnberg im Löwensaal beim BR Podcast Festival. Und es geht um den sogenannten Hitlerputsch des Jahres 1923. Tickets unter brpodcastfestival.de.
So, und jetzt zurück zum Gladbecker Geiseldrama. Das begann mit einem Überfall auf eine Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck. Wer waren denn da die Täter?
Ja, das kann man nicht anders sagen. Das waren zwei echt Schwerkriminelle. Sie waren rücksichtslos, sie nahmen Gefährdung von Unbeteiligten in Kauf und sie waren verantwortlich für den Tod zweier Geisel. All das war bis dahin noch nicht vorgekommen. Die beiden waren Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Und nach dem Überfall auf die Bank, von dem du gerade gesprochen hast, kam noch die Freundin von Rösner, nämlich Marion Löblich, dazu. Sie schloss sich dem Duo an und dieses Trio nahm dann mehrfach Geiseln, drohte sie zu erschießen, falls ihre Forderungen nicht erfüllt wurden. Also es waren drei Tage vom 16. August bis zum 18. August 1988, die für alle überlebenden Beteiligten Traumata hinterließ, die die Polizei überforderten und die Öffentlichkeit über die zur Schau gestellte und vollzogene Brutalität massiv geschockt hat.
Hans-Jürgen Rösner war einer von denen, hast du gerade gesagt. Kannst du über den noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, der wird 1957 in Gladbeck geboren, hat vier Schwestern und seine Familie ist typisch für die vielen Familien nach dem Krieg. Der Vater ist versehrt aus dem Krieg zurückgekommen, jähzornig, gewalttätig, hat über viele Jahre Geliebte, bringt sie mit nach Hause. Alkohol und Prügel sind die ständigen Wegbegleiter von Rösner. Er wird mit 9 Jahren zum Klauen angehalten, er geht auf eine Sonderschule und dort in eine Klasse mit Dieter Degowski. Dann folgen kriminelle Delikte, Haftstrafen, Flucht aus der JVA und Wiederhaft. Dabei wird er immer rücksichtsloser. Und Mitte der 80er Jahre hat er viele Diebstähle, Einbrüche und Raubüberfälle begangen. Es war nur eine Frage, wann er dabei wirklich erwischt wird. Und die Einschränkung muss ich noch machen. Das galt natürlich nicht für alle Familien, aber eben für einige.
Dieter Degowski hast du eben schon genannt. Wer war das?
Der ist ein Jahr älter, ist ebenfalls in Gladbeck geboren, hat auch viele Geschwister, nämlich 5. Vermutlich ist er sehr früh an einem Hirnschaden erkrankt. Er wächst jedenfalls verlangsamt auf. Er zieht ein Bein nach, er ist geistig zurückgeblieben. Und auch bei Dieter Degowski sind Alkohol und Prügel in der Familie an der Tagesordnung. Ladendiebstähle verhelfen, wie bei Rösner, zum ersten Mal zu, sagen wir mal, Selbstwertgefühlen. Und dann beginnt eine Karriere nach unten. Ladendiebstähle, fahren ohne Führerschein, trunken am Steuer und Fahrerflucht. Und dann lässt er sich von Rösner zum Banküberfall überreden.
Und dann war da noch die Freundin von Rösner, Marion Löblich.
Ja, und deren Geschichte ist ebenfalls kaum zu glauben. Sie ist 3 Jahre älter als Rösner, hat ebenfalls ein sehr, sehr schwieriges Elternhaus. Sie ist mit 16 Jahren Hilfsköchin in einem Krankenhaus. Sie geht in relativ kurzen Abständen 3 Ehen ein, die alle scheitern. Sie hat 3 Kinder von verschiedenen Vätern. Ihr dritter Ehemann ist Bekannter von Hans-Jürgen Rösner. Und sie geht während ihrer Ehe mit dem Bekannten eine Verbindung mit Herrn Rösner ein. Sie war ihm dann später hörig. Nach der Geiselnahme steht Rösner vor der Tür und fragt, ob sie mitkommt und sie schließt sich ihm kommentarlos an.
Und mehr über diesen Bankraub in Gladbeck weiß Matthias Jungblut.
Wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt er. Ne? Mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? 11 Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsleiter und so eine Scheiße und alles. Ne? Ich scheiße auf mein Leben.
Hans-Jürgen Rösner. 3 Tage im August 1988 machen ihn zu einem der bekanntesten Verbrecher in der Geschichte der Bundesrepublik. Er und sein Komplize Dieter Degowski rauben eine Bank aus, kapern einen Linienbus, liefern sich eine Verfolgungsjagd, lösen nebenbei einen Polizeiskandal aus und stehen damit bald in jedem Journalistenhandbuch. Wie kam es dazu? Wie fängt das Ganze eigentlich an? Wie fast immer bei solchen Geschichten, an einem sehr unscheinbaren Ort.
Wenn man ehrlich ist, ist die Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck nicht unscheinbar, sondern relativ hässlich. Sie liegt in einem Geschäftszentrum in Rentfort-Nord in der Schwechater Straße 38. Am 16. August um 8:15 hat sie noch zu.
Es ist Zufall, dass Ali Kemuna an diesem Morgen verschläft. Eigentlich passiert das dem Arzt nie. Der hat seine Praxis in der Nähe der Bankfiliale und als er sein Auto auf dem Parkplatz vor diesem Gebäudekomplex parkt, schaut er in den Schalterraum der Bank ganz nebenbei und sieht dann 2 bewaffnete Männer.
Es sind Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Die beiden haben schon einiges hinter sich. Kellereinbrüche, geklaute Autos, Raubüberfälle, Körperverletzungen. Rösner saß schon 11 Jahre im Knast. Seit 2 Jahren wird nach ihm gefahndet. Im Schalterraum der Bankfiliale zwingen sie einen Kassierer auf die Knie. Er soll die Innentür der Bank abschließen.
Dr. Kemuna erkennt den Kassierer sofort. Es ist Reinhold A., sein Patient. Sofort versteht der Arzt, dass er jetzt gerade Zeuge eines Banküberfalls wird und ruft die Polizei.
Rösner und Degowski müssen zum ersten Mal umplanen. Um an den Banktresor zu kommen, brauchen sie den Schlüssel des Direktors. Der ist aber an diesem Morgen noch nicht da.
2 Streifenwagen fahren vor und die Bankräuber bemerken die sofort. Es ist jetzt 8:15 und der Bankraub entwickelt sich langsam zur Geiselnahme.
Rösner und Degowski ziehen Vorhänge zu, stellen Werbeplakate vor die Fenster und sperren den Kassierer Reinhold A. mit der Kundenberaterin Andrea B. in die gepanzerte Kassenbox. Sie fangen an, um sich zu schießen.
Nach und nach rücken jetzt Polizisten aus ganz NRW an, zum Beispiel aus Dortmund, aus Köln und aus Münster. Immer wieder ruft die Polizei jetzt bei den Geiselnehmern an und erfährt ihre Forderungen. 300.000 Mark Lösegeld, den Schlüssel für den Tresor der Bank, Handschellen und einen BMW 735i als Fluchtauto.
Mittlerweile berichten auch die Medien live vor Ort. Weil die Polizei die Telefonleitung nicht unterbrochen hat, kommen immer mehr Reporter auf die Idee, einfach in der Bank anzurufen.
Hier ist Hans Meiser, Deutsches Fernsehen. Guten Tag. Kann ich bitte einen der Geiselgangster sprechen?
Wer ist da?
Wer sind Sie denn bitte?
Jawohl, der Bankräuber.
Bitte was?
Der Bankräuber.
Sie sind der Bankräuber?
Ja.
Wo wollen Sie denn hinfahren?
Ich will nur sagen.
Na, nun gut, man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen.
Sprich zu Ende.
Die Polizei weiß durch die Telefonate jetzt zumindest, mit wem sie es zu tun hat. Jürgen Rösner und Dieter Degowski, stadtbekannte Kleinkriminelle. Das Telefon in der Bank klingelt jetzt in einer Tour. Die Polizei hofft, dass sich Komplizen melden, aber das Ganze führt eher dazu, dass die beiden Geiselnehmer immer mehr Interviews geben. Dann muss die Polizei irgendwann den Forderungen nachgeben.
Es ist jetzt Abend, 17.32 Uhr. Ein Polizist, der nur eine rote Badehose anhat, schleicht sich zum Eingangsbereich der Bank und deponiert da, wie gewünscht, 300.000 Mark in 3 Klarsichthüllen. Reinhold A., die Geisel, die eigentlich als Kassierer arbeitet, kriecht auf allen 4 zum Eingang und zieht das Geld durch den Türspalt. Zur Absicherung hat ihm Rösner ein Elektrokabel um den Hals gelegt.
Statt des geforderten BMW 735i stellt die Polizei nur einen Audi 100. Der ist erstens wesentlich langsamer und er wird von der Polizei mit Wanzen und Peilsendern versehen. Die Flucht der Geiselnehmer gibt's dann abends live im Heute-Journal.
Gladbeck-Rentfort im Ruhrgebiet in diesem Augenblick. Seit fast 14 Stunden werden hier 2 Angestellte von 2 Gangstern festgehalten.
Die Pistole ist auf die Windschutzscheibe gerichtet, fährt jetzt an unserem Übertragungswagen vorbei.
Gegen 22 Uhr fahren Rösner und Degowski dann mit ihren Geiseln und 300.000 Mark auf der Rückbank in die Nacht. Wohl keiner der Beteiligten ahnt zu diesem Augenblick, dass jetzt eigentlich erst alles anfängt.
Das passierte also in Gladbeck. Matthias Jungblut war das. Und dann ging es weiter nach Bremen, Matthias. Da hat Marion Löblich gewohnt. Und du hast eben schon gesagt, sie kam dann kommentarlos mit dem Entführerduo mit. Wie ging Flucht und Geiselnahme dann weiter?
Naja, also es ist dann eine Kette von wirklich schwer nachvollziehbaren Pannen bei der Polizei. In einem Bremer Vorort beispielsweise machen Rösner und Löblich einen, sagen wir mal, entspannten Einkaufsbummel. Degowski bleibt im Auto mit den Geiseln Silke Bischoff und Ines Feutel. Dieter Degowski geht dann auf die Toilette und die Geiseln sind unbewacht. Es gibt bei der Polizei den Befehl zum Zugriff, allerdings bleibt der Zugriff dann aus. Die Geiseln werden nicht befreit. Da hätte man das Ganze vermutlich jedenfalls unblutig beenden können und das Trio hätte kein weiteres Druckmittel gegenüber der Polizei mehr gehabt. Stattdessen verfolgt die Polizei das Fluchtauto und löst damit Kurzschlussreaktionen aus. So kapern die drei einen Bus mit etwa 30 Passagieren, mit dem wird dann die Flucht fortgesetzt.
Und zu dem Zeitpunkt ist das Ganze ja auch keine reine Polizeisache mehr. Es sind auch jede Menge Schaulustige vor Ort und Journalisten.
Ja, und die, das glaubt man heute gar nicht mehr, die verhandeln regelrecht mit denen. Die Polizei hat nämlich offenbar kein Konzept gehabt und auch keine Führung. Das zeigt sich unter anderem an der Autobahnraststätte Grundbergsee auf der A1. Marion Löblich ist auf der Toilette, wird dort von der Polizei überwältigt. Rösner, also ihr Lebensgefährte, rastet aus. Marion Löblich müsse innerhalb von 5 Minuten wieder freigelassen werden. Dann allerdings bricht der Schlüssel in den Handschellen ab. Daraufhin erschießt Degowski den 15-jährigen Emanuele De Giorgi. Die nächste Polizeipanne, kein Krankenwagen vor Ort. Der Junge verblutet. Und dann ging es für die Entführer weiter nach Holland. Der Bus wird gegen einen von der Polizei präparierten PKW getauscht. Silke Bischoff und Ines Feutel, die bleiben als Geiseln im Wagen. Und dann ging die Fahrt nach Köln.
Degowski, Rösner und Löblich sind dann ja also nach Köln gefahren mit ihren Geiseln, angeblich weil Rösner den Dom sehen wollte. In Köln standen sie dann irgendwann mitten auf der größten Einkaufsstraße in der Innenstadt, nämlich der Breitenstraße, umringt von Schaulustigen und Journalisten und mit dabei war da auch Uli Leithold. Er hat als Journalist für den WDR gearbeitet. Hallo, Herr Leithold.
Guten Tag.
Das sind ja so Ereignisse, die man auch nach 35 Jahren nicht vergisst. Was sind Ihre Erinnerungen an den 18. August 1988?
Na, wir standen natürlich unter dem Eindruck der beiden Tage davor, also die Geiselnahme mit Banküberfall in Gladbeck, dann die Auftritte in Bremen, dann die tragische Situation an der Raststätte Grundbergsee, wo ein junger Italiener von den Geiselnehmern erschossen wurde, dann die Irrfahrt in die Niederlande und dann zeichnete sich eben ab, dass der dann eingetauschte goldfarbene 7er BMW nach Köln kommen würde. Ein Kollege von mir war zufällig in der Innenstadt und hat ihn dort entdeckt. Da gab es überhaupt noch keine Schaulustigen, aber man war natürlich informiert, um was für einen Wagen es sich handelt. Ich bin dann kurz danach so gegen 11:30 dorthin, um 10.55 Uhr genau war der Wagen in der Kölner Innenstadt angekommen. Und da sammelte sich dann eine zusehends größer werdende Menschenmenge um diesen Wagen. Es war wirklich eine surreale Situation. Denn wir wussten ja, das sind die schwer bewaffneten Geiselnehmer, die diese Irrfahrt durch Deutschland bereits mit Toten unternommen hatten. Und trotzdem näherten sich die Leute auf Zentimeter Entfernung diesem Wagen. Ich habe vor mir liegen ein Foto der Nachrichtenagentur AP, wo man den Wagen sieht. Durch das halb geöffnete Dach sieht man einen Reporter direkt neben dem Gesicht von Jürgen Rösner. Und natürlich, ich sehe mich auch auf diesem Foto. Ich lehne auf der geöffneten Fahrertür des Wagens und um mich herum viele Menschen, die die Köpfe zum Teil in die geöffneten Seitenfenster streckten.
Das heißt, Sie haben tatsächlich in das Auto reingeguckt. Wie war denn die Situation?
Es war so, dass Rösner als Fahrer mit einer großkalibrigen Waffe auf dem Oberschenkel auf dem Fahrersitz saß, neben ihm seine verletzte Freundin, die durch einen sich lösenden Schuss vorher einen leichten Durchschuss am Unterschenkel hatte. Auf der Rückbank saß in der Mitte Dieter Degowski, der zweite Geiselnehmer, der ebenfalls mit einer großkalibrigen Waffe, eine Geisel links neben ihm, Silke Bischoff, ein 18-jähriges blondes Mädchen, bedrohte und ihr praktisch ständig die Waffe an den Kopf hielt. Und die zweite Geisel, eine Freundin von Silke Bischoff, saß rechts neben Degowski auf der Rückbank. Also eine Situation, die äußerst bedrohlich war, aber die Menschen ringsrum, und das war das Surreale, ließen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Der Grund war natürlich die komplette Abwesenheit von Polizei.
Waren die Menschen im Auto denn angespannt oder war da auch eher so eine entspannte Situation?
Es war eigentlich eine nicht so sehr angespannte Situation. Die Geiselnehmer hatten offensichtlich auch Beruhigungsmedikamente genommen, wie sie selbst sagten. Und sie waren im lebhaften Austausch mit den Reportern ringsrum. Ich selber habe auch sowohl an Rösner als auch an Silke Bischoff Fragen gestellt, allerdings nicht, um sie mit dem Tonband aufzunehmen, sondern um mich zu informieren. Ich weiß, dass andere Interviews gemacht haben, die auch gesendet wurden. Das habe ich nicht gemacht. Es kam dann zu fast Verbrüderungssituationen einiger Reporter der Boulevardpresse, die beispielsweise anboten, ob die Geiselnehmer denn vielleicht Handschellen brauchten für ihre Geiseln. Es wurde Kaffee gebracht, es wurde gefragt, was wollt ihr denn noch? Braucht ihr irgendwas? Können wir euch helfen? Das war also eine Situation, wie man es natürlich als Reporter grundsätzlich sonst nie erlebt.
Hatten Sie Angst, dass das irgendwann eskaliert?
Das musste man theoretisch haben, praktisch aber war die Situation eine andere. Selbst als Rösner einmal ausstieg, weil die Menschenmenge vor dem Fahrzeug, es waren schon 250, 300, vielleicht 400 Leute, zu groß zu werden schien, stieg er aus und zielte mit seiner geladenen Waffe mitten in die Menge, die dann zwar auseinanderstob, sich aber, nachdem er eingestiegen war, sofort wieder um den Wagen herum schloss. Und dann kam es ja zu der Situation, dass ein Reporter der Kölner Zeitung Express, der stellvertretende Chefredakteur Udo Röbel, den Gangstern anbot, er wolle sie aus der Stadt herauslotsen. Und dazu setzte er sich als sechste Person hinten mit auf den Rücksitz. Und dann kam es ja nach knapp 2 Stunden in der Kölner Innenstadt tatsächlich dazu, dass der Wagen abfuhr und von einer Meute von Fahrzeugen verfolgt wurde. Es kam da zu halsbrecherischen Situationen. Und das war dann das Ende. Allerdings hat es vorher eben noch einige wirklich schwierige und komplizierte Situationen gegeben, auch makabere. Zum Beispiel hat ein Fotograf der schon genannten Zeitung Express sich auf einen Papierkorb gestellt und zu Degowski, dem zweiten Geiselnehmer, gerufen: Du, halt ihr doch noch mal bitte die Waffe an die Schläfe. Ich hatte das Foto noch nicht so recht. Also makabere Szenen.
Sie haben ja eben gesagt, es wurden mehrere Interviews gemacht. Sie selbst haben auch zumindest Informationen eingeholt. Frank Plassberg war ja einer von denen, die ein Interview gemacht haben, das danach dann auch ausgestrahlt wurde. Das wurde sehr kritisiert im Nachhinein. Verstehen Sie diese Kritik?
Ich verstehe diese Kritik, aber ich sah eigentlich noch einen anderen, wesentlich stärker kritisierenden Punkt bei Verhalten von Plassberg, der damals ja für SWF3, ein in Köln sehr häufig gehörter Sender, arbeitete. Er hat nämlich, anders als die WDR-Kollegen und auch andere Kollegen, die mir bekannt sind, nicht den Standort des Fahrzeugs verraten. Also wir haben den Standort nicht verraten, Plassberg schon. Er hat exakt beschrieben, wo der Wagen steht, was natürlich dazu führte, dass weitere Menschen in die Kölner Innenstadt strebten und sehen wollten, was sich da tut.
Die Polizei hatte ja geplant, in dieser Situation zuzugreifen und es war tatsächlich auch ein Einsatzteam in Zivilkleidung am Wagen. Dieser Zugriff ist dann aber doch nicht erfolgt, weil die Situation einfach zu unübersichtlich war. Haben Sie davon was mitbekommen?
Von diesen Zivilkräften nicht, aber eine Situation, die damit im Zusammenhang steht, schon. Es war nämlich vor Ort anwesend der Pressesprecher der Kölner Polizei, natürlich in Zivil, und der sagte zuerst zu mir: Herr Leithold, bitte sagen Sie nicht, dass ich hier bin, was natürlich ein wenig kurios war, denn ihn kannte nicht nur ich, sondern fast die gesamte Zahl der anwesenden Kollegen, und die Chance, dass das auch den Geiselnehmern bekannt wird, war damit sehr hoch. Aber nicht nur das, sondern dieser Pressesprecher ging auch noch selbst an den Wagen, sprach mit Rösner und stellte ihm die Frage: Was würden Sie denn tun, wenn jetzt hier Polizei erschiene? Und da antwortete Rösner kalt lächelnd: Dann würden wir losballern.
Uli Leithold war das über das Geiseldrama von Gladbeck. Er war in Köln ganz nah am Geschehen, am Auto dran. Danke Ihnen fürs Teilen der Erinnerung.
Bitte.
Rückblickend ist dieser Umgang mit den Geiselnehmern, die Rolle der Presse und die der Polizei ja so absurd. Wäre das Ganze ein fiktives Drehbuch gewesen, dann hätten viele vermutlich gesagt, vollkommen unrealistisch. So hat die Geschichte leider das Vorbild für das Drehbuch gegeben und Nadja Kölling hat daraus einen Film gemacht. Das Geiseldrama von Gladbeck heißt der. Danach war alles anders. Hallo Frau Kölling.
Hallo.
Was da passiert ist, ist ja wirklich ein absolutes Desaster. Wie konnte es denn dazu kommen?
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Komponenten, die da reinspielen. Also auf der einen Seite natürlich diese wahnsinnig unberechenbaren Täter, Berufsverbrecher, die viele Stunden am Stück unterwegs sind ohne Schlaf, sich gleichzeitig aufputschen mit Schlafmitteln und Bier und eben vollkommen irrational handeln. Interessanterweise, die sich ja auch nicht verstecken wollen, sondern ganz gezielt den Schutz der Öffentlichkeit suchen, um sich dann eben auch in diesem Ruhm zu sonnen, den ihnen die Medien dann anbieten. Die treffen wiederum auf eine unvorbereitete und vor allen Dingen schlecht organisierte und noch schlechter ausgerüstete Polizei, der eine Panne nach der nächsten unterläuft, die dilettantisch vorgeht, hilflos und passiv wirkt, vor allen Dingen im Umgang wiederum mit den Medienvertretern, die ihrerseits wie im Rausch sämtliche journalistische Distanz verloren haben und sich selbst zum Sprachrohr der Gangster machen, teilweise sogar ins Geschehen direkt eingreifen. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich die drei wichtigsten Komponenten, die dieses Desaster sozusagen möglich machen.
Schauen wir mal im Detail drauf. Die Rolle der Polizei haben Sie schon angesprochen. Da gab es ziemlich viele Fehlentscheidungen.
Ja, da gab es Fehlentscheidungen, noch mehr Versäumnisse. Und ja, ich würde sagen, es ist wirklich diese dilettantische Vorgehensweise, die die Polizei kennzeichnet. Das zeigt sich eigentlich direkt, also dass die Polizei auf ein solches Szenario überhaupt nicht vorbereitet ist. Das geht schon morgens los beim Banküberfall. Der wird tatsächlich von einem Anwohner beobachtet, der wiederum die Polizei alarmiert. Noch sind Rösner und Degowski sozusagen Bankräuber, die darauf warten, dass der Schlüssel für den Tresor ankommt. Die Polizei schickt zwei sehr unerfahrene Beamte los im Streifenwagen und die haben tatsächlich nichts Besseres zu tun, als sich direkt vor die Bank zu stellen. Da werden sie natürlich beobachtet von den Tätern und das ist, glaube ich, der Moment, in dem aus diesem Banküberfall eine Geiselnahme wird, die es möglicherweise sonst vielleicht gar nicht erst gegeben hätte. Und das geht eigentlich immer so weiter. Also dann kommt es zu dem oder dann wird dieser verfolgungsfreie Abzug genehmigt, der aber sehr stümperhaft observiert wird von den Fahndern. Die verfolgen den Wagen natürlich unauffällig, aber auch ohne richtigen Einsatzplan. Irgendwie hoffen alle darauf, dass die Geiselnehmer, die Bankangestellten, dann irgendwann freilassen werden und wollen erst danach zugreifen. Das bedeutet aber auch, dass sie enorme Zugriffschancen verstreichen lassen. Also zum Beispiel in Bremen Fehlgesack gehen Rösner und Marion Löblich shoppen in der Fußgängerzone und lassen Degowski alleine mit den beiden Geiseln zurück im Auto. Der ist natürlich müde, schläft kurz ein, hat die Waffe im Schoß und keiner greift zu. Ein paar Minuten später wird es noch dramatischer, denn er verlässt den Wagen, weil er mal austreten muss und die Geiseln sitzen tatsächlich alleine im Auto und es hilft ihnen niemanden. Also die Polizei ist natürlich in direkter Nähe, aber keiner greift zu. Also ein absolutes Desaster. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele andere Punkte, zum Beispiel, dass die Täter ja in der Tat verhandeln wollen. Sie rufen an, noch aus einem Gemüseladen in Huckelriede und es geht einfach niemand ans Telefon. Dasselbe dann abends, als der Peter Meyer, der Fotograf in Huckelriede, der sozusagen Vermittler geworden ist, bei der Polizei anruft, denn sie wollen jetzt verhandeln, die Täter wollen unbedingt jemanden von der Polizei sprechen und es geht niemand ans Telefon. Also es klingt heutzutage unglaublich, aber das ist tatsächlich genauso passiert. Ich glaube, die krasseste Fehlentscheidung und die auch mit den dramatischsten Folgen ist sicherlich die in Grundbergsee, als die Beamten keinen Kontakt mehr zur Einsatzleitung haben, auch wegen nicht funktionierender Funkgeräte. Und es gibt zwei SEK-Beamte, die komplett eigenmächtig und unglaublich verantwortungslos handeln und Marion Löblich, die auf dem Weg zur Toilette ist, abgreifen, wie sie sagen, und verhaften. Sie bringen sie dann ans andere Ende des Rastplatzes. Das fällt den Tätern, die zu dem Zeitpunkt, man muss sich das vorstellen, 29 Geiseln in ihrer Hand haben. Und fällt ihnen natürlich auf und sie stellen ein Ultimatum. Die Löblich muss zurückkommen, die SEK-Beamten versuchen das auch, aber dann bricht auch noch der Schlüssel in der Handschelle ab. Also die kommen zu spät zurück, das Ultimatum verstreicht und wutentbrannt tötet Degowski mit einem Kopfschuss den jungen Emanuele De Giorgi.
Sie haben für Ihren Film dann auch mit Menschen gesprochen, die entweder eben auch in diesem Bus saßen oder Angehörige waren der Opfer. Das muss bei diesen Menschen doch absolute Traumata hinterlassen haben, was die da erlebt haben.
Ja, absolut. Ich glaube, erstens diese Erfahrung mit der Todesangst. Also, dass sie selbst die Nächsten sein könnten, die sterben. Und diese unglaubliche Hilflosigkeit hat auf jeden Fall bei allen zu großen Problemen geführt. Also ich habe damals mit der Tatjana gesprochen, aber auch mit ihren Eltern und dem älteren Bruder Fabio, die ja alle den Tod von Emanuele verwinden mussten, aber eben auch Tatjana, die sozusagen ja daneben saß.
Das war seine Schwester?
Das war seine kleine Schwester, die saß neben Emanuele und wurde auch immer wieder von Rösner nach vorne gezerrt und sozusagen als Schutzschild von ihm verwendet. Ihr Bruder ist dann vor ihren Augen auf ihrem Schoß gestorben und das hat die nie verwunden. Die Familie hat Bremen 3 Monate später verlassen, ist auch nie zurückgekehrt. Tatjana leidet, glaube ich, bis heute an Schlafstörungen und ist psychisch extrem labil. Das Gleiche mit der Ines Falk, die tatsächlich mit Silke Bischof in dem Fluchtwagen saß und dann später auch bei dem Zugriff dabei war. Die plagen einfach seitdem schwerste Depressionen. Ich glaube, dieser Gedanke, warum ist Silke gestorben, und ich habe überlegt, das hat sie einfach nie mehr losgelassen. Also ja, ich glaube, dass alle Beteiligten, Betroffenen das als extrem traumatisches Ereignis empfunden haben und bis heute damit zu kämpfen haben. Also unser Film hieß damals auch, danach ist alles anders. Also es war für niemanden mehr so wie vorher. Das Leben hat sich total verändert.
Anders war es ja dann auch für Medienvertreter, die ja auch ziemlich oft in diesem Geiseldrama Grenzen überschritten haben, die sie eigentlich nicht hätten überschreiten sollen.
Absolut. Auch das scheint aus heutiger Sicht einfach unfassbar, was da passiert ist. Auch das ging bereits morgens los, dass einfach in der Bankfiliale, also es wurde bekannt, dass eben ein Banküberfall passiert war und Geiselnehmer sich 2 Bankangestellte als Geiseln genommen hatten und in dieser Bank ausharrten. Und schon da haben die ersten Medienvertreter direkt in der Bank angerufen und Interviews am Telefon geführt. Also auch da hat nicht die Polizei sozusagen mit den Tätern verhandelt, sondern das waren Medienvertreter, einige sehr prominente auch inzwischen, die da angerufen haben. Und so geht das eigentlich immer weiter. Die Journalisten machen sich, wie gesagt, zu so einer Art Sprachrohr und werden selbst zu Akteuren. In Huckelriede war es dann ein Fotograf, der in diese Vermittlerrolle gesprungen ist. Auch, muss man sagen, weil die Polizei eben so passiv war und da einfach niemand verhandelt hat oder zur Verfügung gestanden hat. Und weil die Polizei auch das natürlich ein eklatanter Fehler nirgends abgesperrt hat oder Platzverweise ausgesprochen hat oder irgendetwas. Jeder konnte an diesen Bus, der da in Huckelriede stand. Und so kam es, dass dieser Rösner, der ja sehr redewillig war und sich sehr gerne äußern wollte, dann tatsächlich Interviews gegeben hat. Also, dass man Tätern diese Plattform geboten hat, das ging später, war es ja noch fast schlimmer in der Kölner Fußgängerzone, wo eine Medienmeute um dieses Auto herumstand und mit den Tätern, die die Waffen an die Köpfe der Geiseln hielten, mit denen haben sie einfach gesprochen und auch die Geiseln gefragt, wie es ihnen denn so geht. Und es sollen auch Worte gefallen sein wie, nimm die Waffe nochmal hoch, ich habe das Bild noch nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe.
Das haben wir eben auch schon mal gehört, genau.
Angeblich hatten sich auch zivile Beamte der Kölner Polizei unter diese Meute gemischt und die wurden dann angeblich auch sogar enttarnt von den Medienleuten, die da vor Ort waren. Also die haben sich sozusagen auch zu den Handlangern gemacht, immer mal wieder gefragt, ob sie noch irgendwas brauchen. Und das war, glaube ich, so eine Mischung aus totaler Sensationslust, Neugierde, aber auch eben diesem Rausch, den das sozusagen verursacht hat, dass das überhaupt möglich war. Also dass da keiner irgendwie mal gesagt hat, was machen wir denn hier eigentlich? Also keiner sich selbst hinterfragt hat in diesem Moment, sondern immer weitergemacht wurde.
Nadja Kölling hat einen Film über das Geiseldrama von Gladbeck gemacht und sich unter anderem mit den Opfern und deren Angehörigen unterhalten. Danke Ihnen für die Einblicke.
Ganz herzlichen Dank.
Die andere Seite, nämlich die der Täter, hat Udo Röbel ganz nah mitbekommen. Er war 1988 stellvertretender Chefredakteur bei der Kölner Boulevardzeitung Express und ist zu den Geiselnehmern ins Auto gestiegen. Hallo Herr Röbel.
Hallo Frau Rosenblender.
Sie haben später mal gesagt, dass Sie und andere Journalisten im Rausch waren. Was haben Sie damit gemeint?
Tja, das ist schwer in Worte zu fassen. Also im Nachhinein kam mir das vor, das trifft es vielleicht am besten, als ob das Ganze ein Kinofilm gewesen wäre, also surreal. Aber es war eben nicht Kino, es war Wirklichkeit. Und sowas hat es vorher nie gegeben für uns Journalisten speziell, dass Geiselgangster hochgefährliche Leute vor laufenden Kameras Live-Interview geben, dass das Fernsehen Sendungen unterbricht und diese Gangster interviewt, dass die Gangster sich Pistolen in den Mund stecken und mit ihrem Tod drohen. Also mich hat es damals so ein bisschen erinnert an Verhältnisse in den USA, zum Beispiel damals diese 24-stündige Live-Berichterstattung über die Flucht von dem Basketballstar O.J. Simpson. So, aber sowas hatten wir in Deutschland noch nicht erlebt und das hat zu diesem rauschähnlichen Zustand geführt. Ja, was passiert denn jetzt hier gerade? Wo sind wir jetzt? Das ist ja die Story deines Lebens. So in diesem Sinne kann man das vielleicht beschreiben.
Das Auto stand ja dann irgendwann mitten in der Kölner Innenstadt, ein paar Meter von Ihren Redaktionsräumen entfernt. Sie sind zum Auto hin, haben sich da mit den Geiselnehmern unterhalten. War dann die Entscheidung, in dieses Auto reinzusteigen, spontan oder haben Sie da vorher schon mal drüber nachgedacht?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also Sie haben ja das gerade treffend beschrieben. Ich konnte das ja damals wirklich selbst nicht glauben, als der Bürobote plötzlich in mein Zimmer kam und sagte, die stehen da unten und frühstücken. Ich konnte das gar nicht glauben. Dann bin ich runter und wie gesagt, die standen 50 Meter vor dem Redaktionsgebäude und der Degowski holte sich gerade Kaffee. Passanten haben das gar nicht mitgekriegt, die sind da vorbeiflandiert von der Polizei. Am Anfang bis zum Schluss nichts zu sehen, gar nichts. Dann ist die Situation natürlich zunehmend eskaliert. Es kamen immer mehr Fotografen, immer mehr Journalisten, immer mehr Kamerateams. Und die Passanten sind natürlich auch stehen geblieben. Und irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde war das Auto umringt von einer Menschenmasse mit mehreren hundert Leuten. Und das ist vielleicht danach wichtig zur Erklärung für mein Handeln. Denn irgendwann wurde die Lage so unübersichtlich auch für die Gangster, dass der Rösner dann aus dem Auto gestiegen ist und hat mit der Pistole in die Menge gezeigt und gerufen, zurück, zurück hier. Und dann ist die Menschenmenge zurückgewichen und dann sah Rösner, dass das Einzige, was passiert war, dass jemand, ich vermute die Polizei, die Poller der Fußgängerzone hochgezogen hatte und der Fluchtweg für das Auto versperrt war. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dann vom Beobachter zwangsläufig zum Akteur wurde, weil Rösner dann sich an mich wandte und sagte, sorg dafür, dass die Poller runterkommen. Ich kann für nichts mehr garantieren. So, und dann habe ich also auch dann gerufen, mach die Poller runter, mach die Poller runter. Irgendjemand machte dann die Poller runter und der Weg war wieder frei. Und in dem Moment sprach mich Rösner an und sagt, kannst du uns zur Autobahn bringen? Und das war dann der Bruchteil einer Sekunde, wo ich mich dann entschieden habe, ja, okay, ich lotse die jetzt aus der Stadt.
Und was haben Sie dann in dem Auto erlebt?
Eigentlich gar nichts. Wir fuhren dann los und mir war eigentlich klar, dass das Auto verwanzt ist und die Gespräche im Auto abgehört werden von der Polizei. Und dann habe ich versucht, natürlich irgendwie indirekt der Polizei einen Hinweis zu geben, was die jetzt vorhaben. Und habe dann gefragt, ja, jetzt wo denn jetzt hin und so weiter. Und dann herrschte mich Degowski wirklich dann sehr barsch an und sagte, halt's Maul, du Affe. Und ja, das war dann das Zeichen, wo ich sagte, naja, jetzt sagst du lieber nichts mehr. Und von da an war es ruhig, bis auf das Autoradio, was natürlich gerade dann die neueste Entwicklung berichtete und dass meine Person jetzt auch im Auto sitzt und ich da eingestiegen bin.
Während meines Volontariats wurde mir der Pressekodex eingebläut wie kaum was anderes. Den gab es ja damals schon, aber in abgespeckter Form. War das so die Ethik, an die Sie sich gehalten haben?
Also für meine Person muss ich sagen, ich habe volontiert bei einer Lokalzeitung. Mit Pressekodex bin ich da nie in Berührung gekommen. Das war überhaupt kein Thema. Auch später dann beim Express nicht. Also Pressekodex als Begriff, als moralische Instanz war in unseren Köpfen damals gar nicht verankert. Ich will es mal so sagen, jeder Polizeireporter, nicht nur der Boulevardreporter, der ist so nah wie möglich an das Geschehen gegangen, beziehungsweise so nah, wie ihm die Polizei das erlaubt. Oder ich erinnere mich an die 70er Jahre, an die Festnahme der Bader-Meinhof-Terroristen in Frankfurt. Da hat das Fernsehen live gesendet über mehrere Stunden die Schießerei. Und die Kameras waren hautnah dann auf den verletzten und angeschossenen Bader gerichtet oder auf den Holger Mainz, den sie in Unterhose da rausgezerrt haben. Alles Bilder, die heute überhaupt nicht mehr vorstellbar wären, insbesondere live. Aber da hat keiner dann hinterher gefragt, ja, darf man das eigentlich so zeigen oder nicht? Also mit dieser Frage waren wir überhaupt nicht aufgewachsen und diese Frage hatten wir zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise irgendwo verinnerlicht. Das begann alles erst nach Gladbeck. Insofern ist Gladbeck auch ein Wendepunkt, was Berichterstattung betrifft und was Sensibilisierung von Journalisten und Ehrenkodex und all die moralischen Fragen, die mit Berichterstattung verbunden sind, betrifft.
Aber für Sie, der Sie im Auto mit Geiselnehmern gesessen haben, muss das ja auch ein ganz besonderes, beeindruckendes Erlebnis gewesen sein. Wie haben Sie diesen Tag verarbeitet?
Also beeindruckend ist, glaube ich, das falsche Wort zur persönlichen Situation konkret. Ich war damals vollgepumpt mit Adrenalin und ich habe auch keine Angst gehabt eigentlich. Die Knie wurden mir erst weich, als ich dann an der Autobahnraststätte Siegburg ausgestiegen bin und wenig später Ulrich Deppendorf mit seinem Team von der Tagesschau kam und mich interviewte. Da merkte ich, wie mir die Beine wegsackten. So, zum Nachhinein, das war ein langwieriger Selbsterkenntnisprozess auch. Denn hinterher begann ja nicht nur die Diskussion über das Polizeiversagen, sondern auch über das Medienversagen. Und das zu Recht, um das gleich einmal zu sagen. Aber ich konnte erst gar nicht einsehen, warum man plötzlich so auf mich einprügelte. Ich wollte ja eigentlich damals nur den Geiseln helfen und eine prekäre Situation entschärfen. Das habe ich jahrelang mit mir rumgetragen, auch mit sehr vielen Selbstzweifeln. War das jetzt nun der Reporter des Satans oder warst du auch jemand, der irgendwie versucht hat, diesen armen Mädchen zu helfen? Und dann muss ich sagen, habe ich ein Erlebnis gehabt. Das war viele, viele Jahre später bei einer Podiumsdiskussion bei der Polizeiakademie in Hiltrup. Und damals war auch der Vorsitzende Richter vom Landgericht Essen da, der die Gangster dann später verurteilt hat. Und der fiel mir dann irgendwann ins Wort und sagte, Herr Röbel, ist alles schön und gut, und es ehrt Sie, dass Sie das bereuen, das Handeln. Aber ich sage mal, als jemanden, der wirklich diesen Fall von der ersten bis der letzten Seite kennt, Sie haben damals ein Blutvergießen verhindert. Weil wenig später, die Polizei, das erfuhr man ja erst später, hatte ja wirklich dann sich entschlossen, in der Fußgängerzone, in dieser Menschenmenge, den Zugriff zu machen. Und er sagte, das hätte in einem Blutvergießen geendet und das war richtig, dass sie die Situation entschärft haben. Das hat mir dann viele Jahre später, sagen wir mal so, ja, ich will es mal ein bisschen pathetisch ausdrücken, den Seelenfrieden wiedergegeben.
Sagt Udo Röbel, er ist 1988 in Köln zu den Geiselnehmern von Gladbeck ins Auto gestiegen und hat sie zur nächsten Autobahnauffahrt gelotst. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Matthias, wir haben gerade von Udo Rödel gehört, wie Geiselnehmer und Geiseln dann zur Autobahn gekommen sind. Kurz danach wurde das Fluchtauto dann aber doch gewaltsam gestoppt. Wie kam es dazu?
Naja, das war auf der A3 in Richtung Frankfurt, also in Richtung Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Das Fluchtauto stoppte auf dem Seitenstreifen. Jetzt muss der Polizei offenbar die Idee zum Eingriff gekommen sein, denn beim Anfahren wird das Fluchtauto gerammt, und zwar von der Polizei. Aber auch diese Aktion lief schief. Eigentlich sollte der Motor des präparierten Fluchtwagens per Funksteuerung ausgeschaltet werden, aber man hat die Funksteuerung vergessen. So kam es dann zu einer Katastrophe riesigen Ausmaßes auf der Autobahn.
Aber die Geiselnehmer wurden gestoppt auf ihrer Flucht.
Das kann man wohl sagen, aber um welchen Preis? Aus Rösners Waffe kam eine tödliche Kugel für Silke Bischof. Ines Feutel konnte aus dem Wagen raus und konnte fliehen. Degowski hat einen Kreislaufkollaps erlitten, er war kampfunfähig. Rösner wurde von einer Polizeikugel getroffen. Das Ganze dauerte 5 Minuten und es wurden mehr als 60 Schüsse abgegeben. Die Überwältigung der Täter mit dem in Kauf genommenen Risiko für die Geiseln. Und Einsatzleiter Armin Metzler sagte vor dem Zugriff, Lebensrisiko für die Geiseln sei letztendlich hinzunehmen.
Und das geschah ja alles mehr oder weniger unter den Augen der Öffentlichkeit, weil die Geiselnehmer von Gladbeck auf Schritt und Tritt von Journalisten begleitet wurden, die teilweise ja auch mit den Geiselnehmern verhandelt haben und sie auch immer wieder interviewt haben. Das hat im Nachhinein für viel Kritik gesorgt und auch dazu geführt, dass der Pressekodex, also die ethischen Regeln, an die wir Journalisten uns zu halten haben, verändert wurden. Dieter Bettnarz ist auch Journalist. Er war bis 2017 beim Spiegel und wir sprechen jetzt mal über dieses Fehlverhalten der Presse und ob das heute eventuell nochmal so passieren könnte. Hallo, Herr Bettnarz.
Ich grüße Sie, Frau Rosenplanter.
Dieser Pressekodex, das sind doch eigentlich allgemein gültige Grenzen, die bei der journalistischen Berichterstattung nicht überschritten werden sollten.
Ja, der Pressekodex ist so eine Art Selbstverpflichtung der deutschen Journalisten und Verleger. Und da geht es um sehr grundsätzliche Sachen, also zum Beispiel Ziffer 1. Da geht es um die Wahrhaftigkeit der Berichterstattung und die Achtung der Menschenwürde. Ziffer 4 zum Beispiel, Grenzen der Recherche. Da heißt es, Rettungsmaßnahmen für Opfer und Gefährdete haben Vorrang vor dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit. Also wenn ich an diese Korso denke von Autos mit Journalisten, die da hinterherfuhren, da sieht man schon, dass da Rettungsmaßnahmen für Opfer und Gefährdete eben keinen Vorrang hatten vor der vermeintlichen Informationspflicht, wie die sogenannten Kollegen das da verstanden haben. Oder Ziffer 8 zum Beispiel, Schutz der Persönlichkeit, schutzwürdige Interessen der Betroffenen haben Vorrang vor eben dieser sogenannten Informationspflicht oder dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Und dann gibt es eben die Gladbeck-Ergänzungen, die im Nachhinein dort eingefügt worden sind. Und da heißt es eben, die Presse lässt sich nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen. Sie unternimmt keine eigenmächtigen Vermittlungsversuche zwischen Verbrechern und von Polizei. Und die Interviews mit Tätern während des Tatgeschehens darf es nicht geben. Also das sind sozusagen die Gladbeck-Ergänzungen, die Zusätze, die nach dem Geiseldrama, nach dem journalistischen Sündenfall von Gladbeck eigens eingefügt wurden in diesen Pressekodex. Ein Kodex, wie ihn sich die Journalisten und Verleger selbst auferlegt haben mit den Ergänzungen zu Gladbeck im Nachhinein, sondern das ist ja auch eine Eigenverantwortung. Das hat ja auch was mit Ethik zu tun. Wie verstehe ich meinen Beruf? Mit der Ethik des Reporters, mit der Ethik des Medienunternehmens, mit der Ethik des ganzen Mediensystems und sicherlich auch mit den Zuschauern und den Lesern. Und wenn ich an die Millionen denke, die da die Einschaltquoten hochgetrieben haben, dann muss ich sagen, ist das mit diesem öffentlichen Interesse eine sehr, sehr diskussionswürdige Geschichte. Und ich glaube, selbst wenn es ein öffentliches Interesse gibt, wo man sich ja noch fragen muss, ist das geweckt worden oder ist das originär da, dann muss trotzdem eine Instanz im Journalisten, im Mediensystem sein, bei den einzelnen Unternehmen, der Chefredakteur zum Beispiel, der dann sagt, hör mal, das senden wir nicht oder hol den Bub zurück.
Bei Berichterstattungen wie der beim Gladbecker Geiseldrama oder eben auch zum Beispiel bei der Berichterstattung durch sogenannten Embedded Journalism, also zivile Kriegsberichterstattung aus einer im Krieg kämpfenden Militäreinheit heraus, wird ja oft der Vorwurf laut, eben wie Sie eben auch schon gesagt haben, dass das auch wertend ist. Wie stark wird die öffentliche Meinung von solcher Berichterstattung beeinflusst?
Also ich glaube, Bewertung ist immer im Journalismus dabei, egal welches Wort ich wähle. Es hat immer eine gewisse Konnotation, einen gewissen Beiklang, einen gewissen Beigeschmack. Und deshalb kann man nicht völlig wertfrei berichten. Und es gibt ja auch diese Wahrheit nicht wirklich so. Fragen Sie beim Autounfall 5 Zeugen und manchmal bekommen Sie 6 Versionen. Also von daher kann es immer nur eine größtmögliche Annäherung an die Wahrheit geben und an das Berichtenswerte und eine möglichst wertfreie, zurückhaltende Berichterstattung. Und wenn man von Embedded Journalism spricht, was jetzt also die Kriegsberichterstattung anbelangt, da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, denn das ist natürlich auch eine Instrumentalisierung des Journalismus. Das heißt, wer sich als Embedded Journalist den Amerikanern anschließt, wenn sie in den Irak einmarschieren, der muss einfach wissen, ich bekomme von den Amerikanern das geboten, was die Amerikaner für richtig halten und was die gerne gesendet haben wollen. Und deshalb muss ein Medienunternehmen und Qualitätsjournalismus immer darauf achten, dass man sich eben, wenn man jemanden embeddet, nicht nur auf den verlässt, sondern dass das Ganze von den unterschiedlichsten Seiten aus beleuchtet wird, um eine möglichst gute, qualitative, wichtige, gehaltvolle, neutrale, ausgewogene Berichterstattung hinzubekommen.
Es gibt ja auch heute noch immer wieder Schlagzeilen, die sich tatsächlich lesen wie Kriegserklärungen. Die Bild zum Beispiel hat ja mal getitelt, Italiens Regierungschef warnt vor dem Scheitern Europas und fordert dann in einer weiteren Schlagzeile, wir müssen gemeinsam in die Schlacht ziehen. Und Trump hat über Corona gesprochen von Our Big War. Wie sehr beeinflussen solche Schlagzeilen Leserinnen und Leser?
Also die Schlagzeilen beeinflussen sicherlich Leser und Leserinnen. Es geht darum, die natürlich mit solchen Schlagzeilen anzulocken. Der Boulevardjournalismus ist dafür bekannt, dass er reißerische Überschriften macht. Durch die Digitalisierung müssen wir aufpassen, dass wir bei den Online-Medien nicht auch in dieses sogenannte Clickbaiting hineingeraten, wo man also um des Klicks willen eine reißerische Überschrift macht. Und ich glaube, der Qualitätsjournalismus ist sehr, sehr gut beraten, auf diese Sachen sich nicht einzulassen, sondern wirklich Distanz zu wahren, für Ausgewogenheit zu sorgen und den kritischen Blick zu behalten und lieber eher tiefgründig zu sein und etwas später zu kommen, als sich von der Schnelligkeit treiben zu lassen und oberflächlich zu werden.
Auf der anderen Seite sind Sensationen und das bewusste Schüren von Angst ja aber auch starke Verkaufsargumente, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich glaube, hier kann man im Moment eine sehr interessante Diskussion beobachten, sowohl in den Boulevardmedien wie in dem klassischen, qualitativ guten Journalismus gibt es eine Diskussion, die da lautet, ist der kurzfristige Erfolg durch kurzfristig erzielte hohe Klickzahlen wirklich das, was uns als Medium, als Unternehmen weiterhilft? Oder müssen wir nicht mehr darauf achten, mittelfristig oder zumindest sogar langfristig darauf zu achten, dass Qualität mehr zählt, mehr wiegt und sich hinterher auch unter dem rechnerischen Aspekt auszahlt? Und ich glaube, diese Diskussion ist vielen in der Chefetage allmählich bewusst und die wird auch sehr heftig und intensiv geführt, sicherlich nicht öffentlich, aber wenn ich mit Kollegen spreche, die noch aktiv Schlagzeilen machen und das Geschehen mitbestimmen, so weiß ich, dass es in allen Bereichen des Journalismus, Boulevard wie Qualitätsjournalismus, dass es da diese Diskussion gibt, was dient uns als Medienbranche vom Image her, wie auch von der Wahrnehmung her bei den Menschen, die dafür bezahlen sollen und auch bezahlen wollen, was dient uns da mehr, das Kurzfristige durch eine hochgejuckte Schlagzeile oder die wirklich gute, exklusive Information durch Eigenrecherche, mit der wir belegen können, dass wir uns nichts vormachen lassen, weder embedded noch irgendwie benutzen lassen von Geiselnehmern wie Rösner und Degowski, die da dröhnten, ich will jetzt durch die Medien sprechen. Und leider haben dann viele Kollegen sie sprechen lassen. Aber ich glaube, Degowski und Rösner und Gladbeck selbst sind uns Mahnung gewesen und haben zum Innehalten und zum Nachdenken dazu geführt, und haben nicht nur dazu geführt, dass wir den Pressekodex um die erwähnten Ergänzungen bereichern, sondern haben auch nachhaltig dazu geführt, dass an jeder Journalistenschule, in jeder Ausbildung und in jeder ernsthaften Diskussion über unsere Medienlandschaft, das uns eine Mahnung ist und wir aufpassen müssen, nie wieder so instrumentalisiert und zu Handlangern degradiert zu werden.
Sagt Dieter Bednarz. Wir haben gesprochen über Regeln des Journalismus und das Austesten und Überschreiten von Grenzen wegen Sensationsberichterstattung. Danke Ihnen für die Information.
Gerne.
Matthias, wir haben eben schon gehört, auf Seiten der Pressevertreter hat sich sicherlich einiges getan. So eine Nähe zu Kriminellen würde wahrscheinlich nicht mehr entstehen in der heutigen Zeit. Aber wie sieht das auf Seiten der Einsatzkräfte aus? Sind die auch besser geschult mittlerweile und besser vorbereitet auf solche Ereignisse?
Eindeutig ja. Sie sind sicher besser vorbereitet, auch besser ausgerüstet. Auf der anderen Seite ist aber auch die andere Seite besser als 1988. Dort auch mehr Brutalität, mehr Waffen, größere und besser organisierte kriminelle Netze. Bandenkriminalität spielt heute eine viel größere Rolle als damals. Da gab es so etwas gar nicht. Und im Vergleich zu 1988 sind die Polizei und Einsatzkräfte besser aufgestellt. Es gibt bessere Strukturen bei solchen Einsätzen. Aber es wird immer etwas geben, was neu ist, auf das sich die Einsatzkräfte eben vorher nicht einstellen könnten. Also es könnte wieder Situationen geben, die so aus dem Ruder laufen wie in Gladbeck oder beim Gladbecker Geiseldrama 1988.
Hoffen wir, dass diese neu gebildeten Strukturen dann zumindest helfen, einen Blutbad zu verhindern. Und damit verabschiede ich mich. Das war meine letzte eine Stunde History. Ich danke euch für eure Treue und die vielen Themenvorschläge und Ideen, die ihr uns zukommen lasst. Nächstes Mal ist Markus Dichmann wieder dran. Dann geht's um das Notaufnahmelager Marienfelde in Berlin, das vor 70 Jahren für DDR-Flüchtlinge geöffnet wurde. Euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.